Jetzt bin ich auch an. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich baue noch hier ein bisschen nebenher auf. Ich werde heute wieder ein bisschen was schreiben. Ja, ihr dürft euch schon darauf freuen. Man hat sich ja letztes Mal beklagt, dass es nicht so leserlich war. Ich gebe euch recht. Es ist schon angeklungen. Es ist so frühlingshaft da draußen. Und ich merke, ich bin falsch angezogen. Ich schwitze jetzt schon. Mein dickstes Hemd angezogen. Aber ich mag diese Zeit des Aufbruchs, wo man merkt, ey, man kann sich draußen wieder aufhalten ohne eine dicke Winterjacke. Und für mich ist das immer so die Zeit, Schippe in der Hand, raus in den Garten. Immer wenn es die Zeit zulässt, meine Frau wird auch sagen, auch wenn die Zeit es nicht zulässt, bin ich im Garten. Ich liebe das einfach. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, als wir 2013 in unser Haus eingezogen sind und dann 2014 der erste Frühling kam, ab in den Garten. Also das war vorher so, 2 Jahre lag das so brach, es war halt so Urwald. Und dann fängt man an, den Spaten in den Boden zu rammen. Und dann merkst du auf einmal, klong. Und du denkst dir, oh, ein Schatz, ich habe einen Schatz gefunden. Und der trägt deinen Namen. Und du gräbst immer tiefer und denkst, ja, da muss doch was sein. Und ich kann euch sagen, wir haben ganz wunderbare Dinge gefunden. So 30 Zentimeter unter der Grasnarbe eine fein säuberlich verlegte Waschbetonterrasse. 4x4 Meter ist jetzt nicht so der tolle Schatz. Und dann gräbst du weiter und auf einmal macht es wieder klong. Und du denkst, ja, es ist vielleicht doch ein Schatz. Und es ist aber nur das Fundament von einem alten Schweinestall. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses kribbelige Gefühl, wenn du denkst, boah, da ist was ganz, ganz Besonderes, verbirgt sich dahinter. Und manchmal entstehen daraus auch so Mythen. Zum Beispiel ist ein Mythos, der in unserer Familie kursiert, in dem Elternhaus meiner Frau, glaubt man, dass irgendwo hinter irgendeiner Fliese irgendjemand ganz viel Bargeld versteckt hat. Es hat aber das noch nie jemand gefunden und es sind schon so manche Fliesen von der Wand geklopft worden und heimlich auch wieder dran fixiert worden. Und plötzlich merkt man, ne, wenn man nichts findet, die Motivation schwindet. Und habe in der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich mich auch viel damit beschäftigt, was es so für Schätze gibt und für wertvolle Dinge. Und dann liest du über irgendwelche versunkenen Handelsschiffe, die einen Wert haben, was unglaublich ist. Was unglaublich ist. Und ich habe versucht, mir das mal so ein bisschen in Relation zu stellen. Was bringt mich dazu, so einem Schatz nachzujagen? Und jetzt dürft ihr euch freuen. Ich schreibe, aber nicht viel. Wir machen das heute mal ein bisschen mathematisch. Hier unten haben wir G wie Gewissheit. Und hier oben ist E wie erwarteter Erfolg. So eine Schatzsuche, wenn ich weiß, Gewissheit ist meine Schatzkarte. Da ist alles genau definiert, genau eingetragen, wo der Schatz zu finden ist. Und hier der erwartete Schatz, wenn ich jetzt sagen würde, Trüffel. Ich suche Trüffel. Und ich weiß genau, wie die Trüffel liegen. Ich weiß nicht, kennt ihr den Wert von Trüffel? 1 Gramm kostet ungefähr so 4 Euro. Manchmal ist jetzt nicht so viel, aber ist auf einer Rangliste der 19 wertvollste Gegenstand auf dieser Erde, Trüffel. Wenn ich also weiß, wo diese Trüffel liegen und was mich erwartet, ist, habe ich vielleicht eine gewisse Motivation. Die liegt ungefähr 4 Euro hier so. Wenn ich aber weiß, ich suche nach Kalifornium, kennt jemand Kalifornium? Das ist glaube ich, ein Gas, was zur Förderung auch von ganz besonderen tiefen Erdölvorkommen benutzt wird. Kalifornium, ein Gramm. Was glaubt ihr, was so ein Gramm Kalifornium kostet? Ihr dürft mal schätzen. 400 Euro. Gut, wenn du ein Gramm Kalifornium hast, für 400 Euro kaufe ich dir das ab. Also du merkst schon, du machst ein schlechtes Geschäft. Ein Gramm von diesem Gas kostet 21 Millionen Euro. Ein Gramm. Also, wenn ich wüsste, wo das zu finden ist, wenn ich eine Schatzkarte hätte und wüsste, was mein Ertrag wäre, wäre das meine Motivation. Das wäre meine Motivation. Es gibt noch etwas Wertvolleres auf dieser Erde, und zwar ist das Antimaterie. Ich kann mir da nicht viel drunter vorstellen. Ich habe nur gelesen, das ist, man kann es herstellen, es ist nicht sehr stabil. Die Herstellung ist sehr, sehr kostspielig und sehr teuer. Und es fällt auch wieder in sich zusammen. Also ich würde euch von einem Kauf abraten. Aber der Wert liegt, ich habe da ganz unterschiedliche Zahlen gelesen, zwischen 100 und 800 Billionen Euro. Wahnsinn, oder? Jetzt haben wir ganz viel über so viele Schätze gesprochen. Und jetzt möchte ich euch sagen, ich habe euch auch einen Schatz mitgebracht. Zwinker, zwinker. Hier steht's. Ich weiß nicht, ob ihr das da hinten auch lesen könnt. Die Bibel. Ich habe mir Gedanken gemacht, was für ein Schatz, wovon die Bibel auch von sich selber spricht, was ist das eigentlich? Wissen wir das eigentlich zu schätzen, was wir da in der Hand halten, was wir da lesen? Wo wir auch sagen, wir glauben daran. Und in der Vorbereitung bin ich auf so ein paar Fakten gestoßen. Manche wusste ich nicht mehr so genau, manche wusste ich gar nicht. Aber was würdet ihr jetzt schätzen, was ist der Wert dieser Bibel? Also rein materiell. Also hier drauf steht 1,90 Euro. 1,90 Euro hat die mal gekostet. Ist also erschwinglich. Kann man mit 400 Euro kann man schon viele Bibeln kaufen. Geschichtlich gesehen ist das für mich schon sehr erstaunlich, was das allein für ein Schatz ist. Man spricht ungefähr von der Entstehungszeit 1400 Jahre. Es ist nicht ein Autor, sondern es sind 40 Autoren, 66 Bücher in einem Buch zusammengefasst, ursprünglich in drei Sprachen auf drei Kontinenten verfasst. Und es ist historisch ein so stark belegtes Buch. Allein das Neue Testament hat über 5500 historische Abschriften. Wenn man das mal vergleicht mit anderen historischen Schriften, ist man froh, wenn man eine Handvoll davon findet. Und ich finde das so stark, dass dieses Buch so unglaublich belegt ist. Allein historisch. Ungefähr 5 Milliarden Exemplare wurden davon weltweit verkauft und die Zahlen schwanken zwischen 200 und 100 Millionen Exemplare kommen jährlich dazu. Und allein die Entstehung in der frühchristlichen Zeit ist für mich ein Wunder und unglaublich großer Wert. Man hatte ja, was wir das Alte Testament nennen würden, die Schrift. Und es kam ja zur Zeit Jesu oder nach der Zeit Jesu noch Schriften dazu. Und man hat sich dann überlegt, welche Texte nehmen wir hier zu und welche nicht. Man hat sich in Synoden getroffen und hat sich klare Richtlinien gegeben, zu sagen, ja, also wir wollen auf jeden Fall, dass es ein Augenzeuge war oder jemand einen Augenzeugen interviewt hat. Dass es im ersten Jahrhundert entstanden ist. Also nach unserer Zeitrechnung, die hatten natürlich eine andere Zeitrechnung damals. Und dass die Texte übereinstimmen. Und man hat sich darüber auch natürlich gestritten. Wer hat Recht, wer hat nicht Recht, was stimmt nicht. Und ich finde es so faszinierend, dass das Ganze zusammenkam unter einem römischen Kaiser. Wo man sich vorstellen muss, dass unter Nero die Verfolgung der Christen begann in Rom. Und ein paar hundert Jahre später kommt dieser Kaiser Konstantin und sagt, hey, ich mache das zu unserer Staatsreligion. Ich finde das total faszinierend. Allein diese Entstehungsgeschichte. Und wir können dieses Buch, diese Bibel als historisch total wertvoll empfinden. Wir könnten das auch kulturell als total wertvoll empfinden. Ja, die Bibel hat so viele Einflüsse auf Kunst, auf Musik, auf Architektur, auf unser soziales Miteinander. Es gibt kein Buch, was so einen immensen Einfluss auf unsere Gesellschaft hat, in unserer westlichen Welt. Ich habe euch mal einen kurzen Auszug mitgebracht aus der Encyclopaedia Britannica, Ausgabe 1979. Die steht bei mir nicht im Schrank, das ist aus dem Internet. Da steht, die biblische Anschauung von Gott, dem Universum und der Menschheit gelangte durch dieses Buch in alle bedeutenden westlichen Sprachen und durch sie in die Denkprozesse des westlichen Menschen. Millionen moderner Menschen, die sich selbst nicht für religiös halten, leben dennoch mit Vorstellungen, die den biblischen Schriften zugrunde liegen. Es lässt sich gar nicht ermitteln, wie groß die Wirkung dieser Vorstellung auf die sich wandelnde Auffassung und Einstellung der westlichen Bevölkerung in Bezug auf Wesen und Zweck des Staates, die sozialen Einrichtungen und die Wirtschaftstheorien ist. Also es ist unglaublich, welchen Einfluss die Bibel hat. Auch auf unsere Gesetzgebung. Es steht auch in der Präambel, in unserem Grundgesetz, steht Gott mit drin. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ich habe das zum ersten Mal jetzt gelesen in der Vorbereitung. Ich finde das so stark. Und selbst Napoleon hat über die Bibel gesagt, Napoleon Bonaparte gab einmal zu, dass die Bibel ein Buch mit einer Macht sei, die alle besiegt, die ihr widerstehen. Ich finde das krass. Also wenn ein bisschen was über Napoleon weiß, der hatte jetzt so mit Gott und Kirche, die waren jetzt nicht die besten Freunde. Aber der erkannt hat, welches Potenzial, welche Macht auch in diesem Buch steckt, in dem, was da drin steht. Und es ist ja nicht ohne Grund, dass wir heute auch noch Christenverfolgung erleben auf dieser Welt, weil Machthaber wissen, wenn die Wahrheit ans Licht kommt, geht es meiner Macht an den Kragen. Aber jetzt habe ich ganz viel auch Theoretisches gesagt über die Bibel, was wir historisch darüber erfahren können, über die Entstehungsgeschichte. Aber ich finde, es ist auch wichtig, mal genau hinzuschauen, was sagt denn die Bibel über sich selbst? Also wenn du jemanden kennenlernen möchtest, dann fragst du dann vielleicht anfangs mal einen Freund vom Freund von Freund, ja, wie ist der denn so? Und wenn du dann so ein bisschen was erfahren hast, dann denkst du dir, ja, vielleicht lerne ich den mal ein bisschen näher kennen. Ne, ich kann ja zum Beispiel wissen, der Daniel, das ist ein total netter Typ, verheiratet, zwei Kinder, ist Vertriebsleiter in seiner Abteilung für ganz Deutschland. Dann habe ich ganz viele Fakten, ich kenne aber ihn als Person nicht. Und ich möchte euch einladen, euch heute mal darauf einzulassen, die Bibel noch ein Stück näher kennenzulernen. Oder vielleicht auch neu kennenzulernen oder wieder kennenzulernen. Und es gibt ganz viele Punkte, die die Bibel über sich selbst sagt. Sie sagt, sie ist wie ein Samen, wie Brot. Oh, ich liebe frisch gebackenes Brot, wenn das frisch aus dem Ofen kommt und duftet. Sie ist wie Honig und Milch. Sie ist wie Wasser. Luzi hat da vor 3 Wochen drüber gepredigt, einmal dieses stille Wasser, an das wir kommen dürfen, aber auch das lebendige Wasser, was durch uns fließt. Sie ist aber auch wie Feuer und Hammer, wie Schwert, wie ein Spiegel, wie Licht, wie Gold. Die Liste könnte man wahrscheinlich noch weiterführen und für ganz viele andere Beispiele dafür nennen. Aber da sehen wir schon, wie vielschichtig eigentlich dieses Buch ist, wenn es von sich selbst sagt, sie ist auf der einen Seite Honig und auf der anderen Seite Schwert. Auf der einen Seite ein Samen und auf der anderen Seite wie ein Spiegel. Und Paulus schreibt im Timotheusbrief, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Und dann geht es noch weiter. Darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die am dunklen Ort erscheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in eurem Herzen hell werden lässt. Steht in 1. Petrus 1,19 und in Vers 20 und 21 steht dann, in diesem Zusammenhang ist es von größter Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedenkt. Keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegungen des jeweiligen Propheten. Anders gesagt, keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet. Das ist also jetzt nicht irgendein Buch, sagt die Bibel von sich selbst, sagen die Autoren der Bibel, wo sich irgendjemand mal eine nette Idee ausgedacht hat. Das ist nicht irgendwas, wo, ja, das finde ich gut, wir sollten das mal aufschreiben. Sondern es ist von Gott inspiriert. Und im Titusbrief steht, mein Dienst als Apostel soll dem Glauben derer zugutekommen, die Gott erwählt haben und dazu beitragen, dass die Wahrheit erkannt wird, die Wahrheit, die uns lehrt, in Ehrfurcht vor Gott zu leben und durch die wir die Hoffnung auf das ewige Leben haben, schon vor Beginn der Welt an. Gott das ewige Leben versprochen. Er, der nicht lügt. Die Bibel ist von Gott inspiriert, von Gott eingegeben. Das ist schon mal, finde ich, eine starke und eine steile Aussage. Aber sie ist auch die Wahrheit. Ich kann ja noch so viel Input geben und inspirieren, wenn ich das aber für falsch halte, ist es nichtig. Und mich hat das so fasziniert, darüber nachzudenken, dass dieses Buch in all der historischen Bedeutung, in all unserem sozialen Gefüge, welche Vielschichtigkeit da drin steckt, von Gott inspiriert und wahr ist. Und ich weiß nicht, wie du darüber denkst und sagst, ja gut, es ist ja schön, aber was hilft mir die Wahrheit? Ich kann vielleicht damit Entscheidungen treffen, ich kann Dinge für gut und schlecht halten. Und dann bin ich auf einen Punkt gestoßen, der mich nochmal neu für dieses Buch begeistert hat. Und zwar lesen wir das in Johannes 14, Vers 6. Da sagt Jesus, ich bin der Weg, antwortet Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Also dieses Buch, die Bibel, ist Wahrheit und Jesus selbst sagt von sich, ist die Wahrheit. Und plötzlich wird dieses Buch zu einer Person. Plötzlich wird ein Gegenstand zu etwas, was ich erleben kann, wo ich Beziehung leben kann. Und das ist nicht nur ein Punkt irgendwo in der Geschichte, wo wir sagen, das ist vor 2000 Jahren geschehen, sondern in Johannes 1, Vers 1 bis 5 lesen wir, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist und in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht des Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und in der Finsternis hat es nicht auslöschen können. Wort, Wahrheit, Jesus. Ich weiß nicht, haben wir die Stelle aus Offenbarung? Das ist ein kurzer Vers. Und der Mantel, in den er gehüllt war, war mit Blut betränkt, der Reiter, Sternchen Jesus, hatte noch einen anderen Namen. Das Wort Gottes. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich, es ist so ein Wahnsinn, wie sich Dinge in diesem Buch, wie sich da so ein roter Faden draus zieht. Jesus ist die Wahrheit und das Wort. Und das Wort war schon ganz am Anfang und es taucht ganz am Ende wieder auf. Mich hat das fasziniert. Mich hat das fasziniert, mich wieder neu darauf einzulassen. Zu sagen, ja, das ist nicht nur ein Buch. Das sind nicht nur irgendwelche Wahrheiten und Weisheiten. Sondern die Wahrheit ist eine Person und die heißt Jesus. Und das Wort ist eine Person. Das ist Jesus. Und es zieht sich durch das ganze Buch durch. Und ich denke mir, warum lese ich so wenig darin? Warum nutze ich dieses Potenzial nicht? Warum setze ich doch nicht alles daran, um in diese Beziehung mit diesem lebendigen Gott, mit diesem Jesus, der Wahrheit und Wort ist, der mir gegenübertreten will, warum nutze ich das nicht? Und ich habe noch zig Bibelstellen und Bruni, verzeih, wir machen jetzt ein bisschen hin und her, weil ich könnte jetzt noch so viel an Bibelstellen nennen, aber ich möchte euch einfach das ins Herz legen und sagen, wo nimmst du dieses Buch, die Bibel, als deinen Schatz, als das, nach dem du suchst, nach dem du gräbst, wo du vielleicht Dinge auf dich nimmst und sagst, ey, ich will da tiefer graben, ich will das mehr verstehen. Wir können immer wieder uns darauf einigen und sagen, ja, das ist ein wertvolles Buch. Es hat Geschichte, Kultur, Kunst geprägt. Aber ist die Frage, darf es auch dich prägen? Und ich finde es immer schwer, mich einfach irgendwelchen Theorien anzuhängen. Weil ich merke, das ist nicht immer lebbar. Und hier erfahren wir, dass das Wort eine Person ist und sie möchte Beziehung mit dir leben. Ich finde das so stark. Ich habe mal auch eine Grafik mitgebracht. Das ist so ein schön buntes Bild. Das sieht man jetzt wahrscheinlich sehr schlecht. Aber da sind ganz viele bunte Bögen und Striche. Und da unten sind so kleine graue Striche. Die grauen Striche da unten, das sind alles die Bücher der Bibel. Und die bunten Striche, da geht zum Beispiel vom ersten Buch Mose hin zur Offenbarung, hat sich jemand mal die Mühe gemacht, wie viel Querverbindung es gibt innerhalb der Bibel. Und derjenige, der das gemacht hat, ist darauf gekommen, es sind über 16.000 Querverbindungen, wo die Bibel sich gegenseitig selbst bezeugt. Bei einer Entstehungsgeschichte von 1400 Jahren, 66 Bücher, 40 Verfasser. Und ich denke mir, das kann sich kein Mensch ausdenken. Und in all dem steht im Mittelpunkt Jesus Christus, der Beziehung mit dir leben möchte. Der sagt, nimm meine Worte, lies mich dadurch, lass dich auf mich ein. Und ich frage mich manchmal, kann ich das wirklich so verstehen? Weil ehrlich gesagt, an manchen Stellen habe ich auch Probleme mit der Bibel, weil ich Dinge nicht verstehe. Weil ich auch manchmal denke, hier irgendwas widerspricht sich auch hier. Wir haben vom Gottesdienst noch kurz drüber gesprochen und gemerkt, an manchen Stellen haben wir das Gefühl, da ist irgendwie so ein bisschen Sand im Getriebe. Und ich möchte dir zusagen, ey, die Bibel hält das aus. Die hält es aus. Es gibt eine Stelle in der Apostelgeschichte, wo es darum geht, ey, sollen wir das, was hier passiert, verbieten? Ja? Und dann ist da ein sehr weiser Mann, der sagt, wenn das, was da passiert, nicht wahr ist, dann warte ein, zwei Jahre, es erledigt sich von selbst. Wenn aber das, was hier steht, was hier passiert, wenn dieser Christus, der mit dir Beziehung leben möchte, wenn das wahr ist, haben wir keine Chance, das aufzuhalten. Und ich frage mich, glaube ich dem? Und ich frage dich, glaubst du dem? Und manchmal erwische ich mich selbst und sage, ja, so ganz glaube ich das manchmal nicht. Und stehe mir dabei selbst im Weg, die Wahrheit zu erkennen. Mich auf die Suche zu machen, meine Schippe zu packen und nach diesem Schatz zu graben. Ich glaube, wir dürfen neu, jeder Einzelne von uns, aber auch ganze Gemeinde verstehen, dass das hier, es ist nicht nur kulturelles Gut, es ist nicht nur faszinierend zu lesen, wie das Buch entstanden ist. Es ist nicht nur faszinierend zu lesen, was da geschieht und welche Geschichten wir lesen, sondern es ist so faszinierend und belebend und aufrichtend zu lesen, dass dieser Jesus Christus, das lebendig gewordene Wort, die lebendige Wahrheit in mein kleines Leben einziehen möchte und mit meinen Nichtigkeiten und mit meinen Unfähigkeiten den Schatz in meinem Leben heben möchte. Und wir können manchmal hingehen und sagen, ja, wir nehmen all das, was da steht und nehmen das hundertprozentig eins zu eins beim Wort. Alle Gesetze, alle Vorgaben, alle Richtlinien, jedes einzelne Wort. Und ich glaube, dann wird es manchmal ein bisschen schwierig. Weil manches passierte in einem historischen Umfeld. Manches galt auch nur für einen bestimmten Augenblick. Als Jesus seinen Jüngern sagte, geht nach Jerusalem und besorgt mir einen jungen Esel. Wenn wir als Nachfolger Jesu, als seine Jünger sagen würden, okay, ab ins Flugzeug, ich hole mir jetzt einen kleinen Esel. Es wäre ein bisschen komisch. Oder wenn wir am Anfang der Bibel lesen, wo steht, seid fruchtbar und mehret euch. Woanders steht auch, multipliziert euch. Ich sage, zwei Kinder, das ist einfache Addition. Also multiplizieren heißt deutlich mehr. Versteht ihr, was ich damit sagen möchte? Es ist manchmal schwer, dass manches sehr gesetzlich zu sehen. Die Bibel möchte uns freisetzen. Und manche Dinge sind aber trotzdem absolut wahr. Wenn da steht, liebe deinen Nächsten, dann heißt das liebe deinen Nächsten. Da gibt es keine Klammer drumherum, kein Punkt und Strich. Und wir verstehen auch manchmal die Bibel so, dass Jesus gekommen ist, um all das, was in der alten Schrift steht, irgendwie beiseite zu schieben. Dann müssten wir aber mal genau hinhören und lesen, was Jesus selbst sagt. Dass kein Jota, ist der kleinste Buchstabe im hebräischen Alphabet, und kein Strich ausgelöscht werden. Okay. Also von diesem Strich wird man sagen, das sind Betonungsstriche unter dem Text, wie man diesen Text liest. Nicht einer dieser Punkte ist ungültig. Wir dürfen also das, was da steht, was wir im Alten Testament, was wir im Neuen Testament lesen, für wahrnehmen. Und das gab es schon zu Zeiten Jesu, dass man darüber diskutiert hat. Also selbst zu Zeiten Jesu war ja, das, was wir heute als Altes Testament bezeichnen würden, war ja schon auch alt. Es hat ja schon eine Historie von über 1000 Jahren. Und ich glaube, es tut gut daran, dass wir uns immer wieder damit auseinandersetzen und auch Fragen zulassen, weil ich glaube, die Bibel hält das aus. Sie ist von Gott inspiriert und sie ist Wahrheit. Und womit willst du Wahrheit konfrontieren? Mit Lüge? Dann ist deine Lüge nichtig. Ich finde es so faszinierend, dieses Buch, und will es mehr als ein Buch sehen, sondern wirklich als eine Gelegenheit im Lesen, im darüber meditieren, Jesus nahe zu kommen und ihn mehr zu verstehen, als jemanden, der mir nah ist. Und meditieren heißt nicht, dass ich mich irgendwo still in eine Ecke sitze, mir eine Duftkerze anmache, leise Musik im Hintergrund laufen lasse, sondern meditieren im alttestamentlichen Sinne auch ist, dass ich mir die Texte immer wieder laut vorlese, darüber spreche. Und ich finde das eine Wahnsinnsleistung, was die Rabbis damals konnten. Die haben das gesamte, wo fängt es an, das gesamte, oder wo hört es auf, Alte Testament, ich will das mal kurz hier veranschaulichen, ungefähr hier, diesen Teil hier sind knapp 700 Seiten auswendig gelernt. Das ist jetzt eure Hausaufgabe. Aber ich finde es so krass, sich immer wieder mit diesem Wort auseinanderzusetzen. Tag für Tag für Tag für Tag für Tag für Tag. Und Luther hat einmal gesagt, man muss sich an der Schrift reiben, damit sie duftet. Ich finde das so ein interessantes Bild. Ich muss dem wirklich nahe sein. Ich muss das umarmen. Da, wo Reibung ist, da entsteht auch Wärme. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen uns wirklich hinsetzen und überlegen, wie kann ich dem wirklich nahe sein? Wie kann ich dem wirklich auf den Grund gehen? Wie kann ich auch darüber diskutieren? Ich glaube, es ist ein ganz großer Schatz, den wir da haben. Aber wir dürfen auch wissen, wir dürfen uns und müssen uns, wenn wir das ernst nehmen, auch wirklich damit auseinandersetzen. Aber wir lesen auch in, ich glaube, Matthäus 22, Vers 9 war es. Jesus gab ihnen zur Antwort: Ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Ich kann noch so viel über die Schrift wissen. Ich kann noch so viel lesen. Wenn ich aber nicht zulasse, dass der Geist Gottes zu mir spricht, habe ich eine Menge an Wissen angehäuft, aber die Tiefe verstehe ich nicht. Wir dürfen uns ganz neu darauf einlassen. Wir dürfen ganz neu verstehen, welche Kraft dahinter steckt in diesem Wort, wenn wir uns damit auseinandersetzen und dem Geist Gottes Raum geben. Und ich frage mich manchmal, wo stehe ich? Wo sind da meine Erwartungen? Und wo ist meine Gewissheit? Und ich frage dich, wo sind deine Erwartungen, wenn du dieses Buch in die Hand nimmst? Erwartest du, dass du vielleicht eine neue Erkenntnis hast, eine neue Weisheit, einen neuen Spruch, den man schön auf eine Karte schreiben kann? Oder erwartest du wirklich, dass Jesus Christus Beziehung mit dir lebt? Und vielleicht auch an mancher Stelle den Spiegel vorhält und sagt, guck da mal genauer hin. Das funktioniert so nicht. Und wo ist deine Gewissheit? Wo ist dein Glauben? Glaubst du das wirklich? Oder ist das nur so ein gut gemeinter Ratschlag? Ich merke, ich muss mich hier immer wieder neu einsortieren und immer wieder mich hinterfragen und überlegen, was ist wirklich das, was ich glaube? Was ist wirklich das, was ich erwarte? Und ehrlich gesagt, Leute, ich habe bei der Vorbereitung gedacht, ich möchte meine Erwartung so hoch wie möglich aufhängen. Und ich weiß, ich habe immer noch nicht das Limit erreicht. Weil das, was wir hier in diesem Buch lesen, vor all dem, von der Fülle des Lebens, ey, das möchte ich doch erwarten. Da möchte ich doch nicht drunter. Und ich möchte es glauben. Und es ist so schön, dass wir als Gemeinde zusammen unterwegs sind. Weil manchmal merke ich, boah, mein eigener Glaube reicht nicht. Und ich finde dieses Bild so herrlich von den vier Freunden, die ihren Freund packen, auf der Trage und sagen, ey, wir bringen diesen Menschen zu Jesus. Und das wünsche ich mir als Gemeinde, dass wir so sind, dass wir merken, ey, mein Freund, mein Bruder, meine Schwester, mein Nachbar hat nicht diesen Glauben, aber ich glaube für ihn mit und ich trage ihn dahin. Und wenn es mich auch was kostet, wenn es mich das kostet, nimmt es nicht wörtlich, das Dach meines Nachbarn abzudecken und ihn zu Jesus runterzulassen. Also den Rat habt ihr nicht von mir, wenn das bei euch in der Nachbarschaft passiert. Aber dass wir das wirklich, wirklich ernst nehmen und sagen, ey, wir dürfen uns gegenseitig dahin tragen. Das ist lebendiges Wort, das ist Wahrheit. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Das dürfen wir nicht irgendwo im Schrank verschwinden lassen und irgendwo, wo wir merken, ach, heute geht es mir schlecht, ziehe ich das raus und dann lese ich und vielleicht ist da ein Vers, der mir gut tut. Das ist auch gut und richtig. Aber es ist so viel mehr, es ist so viel mehr, was in diesem Buch steht. Und ich möchte dich ermutigen. Fang einfach an. Wenn du merkst, ja, wie soll ich das denn machen? Fang einfach an. Nimm dieses Buch in die Hand. Lies am besten das Johannesevangelium als erstes, wenn du noch nie in der Bibel gelesen hast. Fang einfach an. Wenn du sonntags hier hinkommst, bring deine Bibel mit. Wir wollen zusammen in der Bibel lesen. Wenn du in einem Hauskreis bist, in einer Kleingruppe, nimm deine Bibel mit. Lest, diskutiert darüber. Es gibt auch so viele Sachen, die wir online finden. Ob YouVersion, eine Bibel, die du als App runterladen kannst, in allen möglichen Übersetzungsvarianten mit Leseplänen. Du kannst dir das Bibelprojekt angucken. Da sind Kurzfilme, da sind Dinge erklärt. Es gibt Bible-Tunes, da sind auch, kannst du die Bibel vorlesen lassen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Lasst es uns nutzen. Lasst uns das wirklich nutzen. Und ich glaube, es hat so eine Auswirkung, wenn wir wirklich intensiv uns neu damit beschäftigen, mit diesem Buch, mit dieser Wahrheit, mit der Person Jesus Christus, die an meiner Seite steht, die Beziehung mit mir leben möchte. Es hat Auswirkungen. Ich habe eine Statistik gefunden. Es gab eine Umfrage. Da haben wir Auswirkungen. Man hat 40.000 Menschen befragt im Alter von 8 bis 80 Jahren und hat gesagt und hat das ausgewertet. Und das ist dabei rausgekommen bei Menschen, die 4 oder mehrmal in der Woche Bibel lesen. 30% weniger Einsamkeit durch Bibellesen, durch wirklich Beschäftigung mit dem Wort. 32% weniger Wutprobleme, 40% weniger Verbitterung in Beziehungen, 57% weniger Alkoholismus, 68% weniger Sex außerhalb der Ehe, 60% weniger geistliches Stehenbleiben, 61% weniger Pornokonsum, 200% mehr Glauben teilen, 230% mehr Jüngerschaft leben mit anderen. Das sind jetzt hier bloße Zahlen. Aber wenn ich mir das vorstelle für mein Leben, was dieses Buch, der lebendige Jesus Christus, wenn ich das ernst nehme, was das für Auswirkungen hat, wird es mein Leben verändern. Es wird dein Leben verändern, es wird unsere Gemeinde verändern, es wird diese Region verändern. Und das fasziniert mich so an diesem Buch, was mehr als nur ein Buch ist. Und ich möchte jetzt zum Schluss, möchte ich dir einfach die Frage stellen. Wo stehst du? Einfach darüber nachzudenken. Hey, hab ich den Glauben oder habe ich die Erwartung? Und da ist nichts richtig oder falsch dran. Und es ist nur eine Bestandsaufnahme. Und ich möchte, dass wir jetzt einfach, um ein bisschen Privatsphäre einfach zu schaffen, einfach auch die Augen schließen. Und wenn du sagst, ey, ich möchte mehr glauben. Vielleicht glaube ich auch noch gar nicht, aber ich möchte vielleicht den ersten Schritt wagen. Oder ich habe eigentlich gar keine Erwartung mehr an Gott. Dann möchte ich die Gelegenheit nicht verstreichen lassen, um für dich zu beten. Und vielleicht möchtest du das innerlich für dich entscheiden, aber vielleicht kannst du auch sagen, ey, ich möchte das auch wirklich bewusst vor Gott bringen. Und das ist vielleicht nur ein einfaches Zeichen, aber vielleicht hebst du einfach die Hand und sagst, ja, ich möchte mehr glauben. Ich möchte mehr erwarten. Dann kannst du das jetzt tun und ich möchte gerne von hier vorne für dich beten. Ja, Vater, ich danke dir, dass du wirklich Wahrheit bist, dass du Mensch gewordenes Wort bist und dass du von Anfang bis zum Ende einen Plan hast, dass du im Zentrum der Geschichte stehst und dass du trotzdem Beziehung mit uns leben möchtest. Und ich möchte für jeden danken, der jetzt heute für sich die Entscheidung getroffen hat, dem wieder mehr zu vertrauen, dem wieder mehr nachzujagen, diesen Schatz für sich zu heben. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du diese Menschen erfüllst mit deinem Glauben und mit der Erkenntnis über deine Wahrheit und möchte dich bitten, dass du ihnen Menschen an die Seite stellst, die sie auch in schwierigen Zeiten zu dir tragen und vor dich bringen. Und ich möchte dich für uns bitten als ganze Gemeinde, dass wir das begreifen, dass wir füreinander einstehen dürfen, dass wir uns vor dich tragen dürfen und dass wir gemeinsam einen Schatz heben dürfen, den wir noch gar nicht erahnen können. Amen.